Wir sind mit dem Matthäus 5, kommen heute zu Vers 23 und ich möchte Abschnitt lesen bis das Ende von diesem einen Abschnitt bis 26. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Ich denke, wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, in der Bergpredigt hat der Herr Jesus immer, wenn die Jünger zu ihm traten, zu der Gemeinde geredet. Das heißt, es war jetzt prophetisch schon auf unsere heutige Zeit, auf die gesamte Gemeindezeit. Und er geht jetzt hin und zeigt etwas. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, was er vom Alten Testament sagt, zum Beispiel töten, wie man sich innerlich aufstellen soll. Und er geht jetzt ganz praktisch ins Gemeindeleben rein. Und hier haben wir jetzt eine der wichtigsten Bibelstellen. Aber man kann sie völlig missverstehen, muss hier aufpassen. Ich zeige zuerst mal geschwind den Überblick, bevor man in die Tiefe geht. Er sagt jetzt praktisch, wenn du eine Gabe hast und zum Altar bringst, das tun wir ja nicht. Das heißt neutestamentlich, wenn man sich Gott hingibt, wenn man Dienst tut, das kann sein, wenn man verkündigt, wenn man evangelisiert, wenn man Kinderarbeit macht, wenn man irgendeinen Dienst im Reich Gottes tut. Und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also es geht ausdrücklich nicht um generelle Beziehungen, sondern innerhalb der Gemeinde, also Bruder, Schwester, Bruder, Bruder, Schwester, Schwester. So lass deine Gabe dort auf dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Also er sagt praktisch, da ist so ein Zerwürfnis, dass eine Versöhnung notwendig ist. Und dann geht er weiter und sagt, sei deinem Widersacher. Jetzt wird es dramatischer. Man muss jetzt bei dem Text genau die Wörter untersuchen. Jetzt sagt er, sei deinem Widersacher bald geneigt. Also da ist irgendetwas im Hintergrund, das so ist, dass hier nicht bloß eine gewisse Verstimmung ist, sondern da ist schon ein Zerwürfnis, dass man den anderen als Widersacher bezeichnet. Während du noch mit ihm auf dem Weg bist, also beide sind gläubig, beide dienen dem Herrn, jetzt mal schattenbildlich gesehen, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Das ist natürlich jetzt geistlich gemeint. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel das am Herrn anheimstellt, er ja der Richter aller Richter ist, und er dann sich um die Sache kümmert, dann sagt er, es kann passieren, Vers 26, wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Das heißt, ich komme dann in eine Situation, wo Gott mich als Strafe bestimmten Dingen ausliefert, und jetzt kommt der Gedanke, der ist uns völlig fremd, bis letztendlich die Sache bezahlt ist. Jetzt kann man die auf vielerlei Weise bezahlen. Man kann die nämlich in Ordnung bringen, aber es kann auch sein, Gott lässt mich zappeln, bis ich meine Lektion gelernt habe. Das ist also jetzt mal der Überblick. Aber jetzt müssen wir gucken, wenn man die Bibelstelle sich genau ansieht und sagen wir, es hat zwei Seiten. Und zwar eine persönliche, eine aktive und eine passive. Das heißt, ich kann der sein, der hier genannt ist. Das heißt, es hat jemand etwas gegen mich. Ich will Gott dienen und der Herr erinnert mich und sagt, guck zuerst, dass das in Ordnung ist. Aber ich kann auch der andere sein, der Widersacher, wo dann der ist, um den es geht. Möchtet beide Aspekte sehen. Beide kommen im Matthäus-Evangelium. Matthäus 6, 14. Ende vom Vater unser. Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler, oder da steht jetzt eigentlich ein Wort, das heißt Verfehlungen, Paraptomata, das meint Danebenfälle, also einfach, sag mal, das ist jetzt einfach etwas, wo man sich jetzt nicht in grober Sünde mutwillig versündigt, sondern wo man einfach, wo es nicht läuft, wie es biblisch richtig ist, wie es vor Gott in Ordnung ist. Also man verfehlt sich. wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist schon mal die eine Seite. Das muss man einfach sehen. Das ist eine ganz, ganz dramatische und wichtige Bibelstelle, die eine ungeheuer große Rolle spielt. Und zwar, hier haben wir das. Die Bibel sagt, ich muss generell vergeben. Warum darf dann der in diesem Text Widersacher sein und den anderen geistlich blockieren? Wisst ihr, man müsste das schon von zwei Seiten ansehen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, naja, du musst gucken, dass du immer mit alle in Ordnung bist und alle sind mit dir zufrieden. Es hat zwei Seiten. Ja, man muss sich ja fragen, wieso darf der andere Widersacher sein? Die Bibel sagt hier, du musst vergeben. Aber jetzt kommt das Problem. Hier ist wohl in dem Fall was anders vorgelegt. Ich lese uns Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Hört aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Das steht im Griechischen bei Sache Rema. Und Rema ist unter anderem eine Bezeichnung fürs Wort Gottes oder für etwas, das vollkommen rechtsgültig ist für eine Sache. Also hier zeigt die Bibel, dass das etwas Dramatisches ist, wo es wirklich darum geht, dass es vor Gott und Menschen sauber ist. Nächste. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Und dann kommt das Berühmte, wo der Herr sagt, wahrlich, ich sage euch, was er auf Erden bindet werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was er auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Also jetzt sind wir wieder bei unserem Text. Wenn jetzt jemand Matthäus 18 macht, weil ein anderer sich an ihm versündigt hat, und er geht hin und wartet, dass der andere entsprechend reagiert, zuerst unter vier Augen, das ist schon mal das Prinzip. Das Zweite, dann mit Zeugen, wenn das auch nichts nützt, dann notfalls öffentlich vor der Gemeinde. Das ist etwas, was in der Regel wenig gemacht wird. Also ich war schon auf Konferenzen, da kamen die Brüder und haben gesagt, sie verurteilen den anderen Bruder wegen seinem Benehmen. Sie möchten, dass alle Konferenzteilnehmer unterschreiben und ihn verurteilen. Dann habe ich sie gefragt, habe gesagt, Brüder, eine ganz dumme Frage. Matthäus 18. Habt ihr unter vier Augen mit ihm gesprochen? Nein. Dann habe ich gesagt, unterschreibe ich nicht. Das ist klar. Der biblische Befund geht immer davon aus. Vier Augen. Gut, ich war dann der Dumme, ich war dann der Böse. Aber ich war nicht der Einzige, weil zwei, drei Brüder nicht unterschrieben. Man muss das einfach sehen. Die Bibel geht davon aus, man geht, wenn Sünde vorliegt, zwischen zwei Personen hin, unter vier Augen. Jetzt kann es ja sein, dass die Verbitterung so stark ist, dass das Gespräch unter vier Augen gar nichts nützt. Dann nimmt man Zeuge dazu. Möglichst, das würde natürlich sehr hilfreich sein, wenn man zwei Zeuge hat, die im Endeffekt von beiden akzeptiert wären, das wäre das Ideale, oder einen, der die eine Seite vertritt, der andere, der die andere Seite vertritt. Wenn hier auch keine Einigung kommt und erzielt wird, dann sagt die Bibel, dann gehst du einfach hin und legst das Anliegen der gesamten Gemeinde vor. Aber jetzt sieht man etwas, der Bibeltext, wie der Herr Jesus das zeigt, der zeigt ja praktische Gemeindearbeit, da ist der Fall eindeutig, wer Recht hat, wisst ihr? Oder wer gesündigt hat, da ist der Fall eindeutig. Weil er sagt ja, wenn er auch nicht hört, er hat gesündigt, aber er hört nicht, er lässt sich das nicht sagen, dann sagt die Bibel, dann bist du berechtigt oder sogar verpflichtet vom Bibeltext her, den anderen wie ein Heide zu achten. Ist ja. Der ist dann immer noch Bruder oder Schwester, aber die Bibel sagt, du kannst ihn wie ein Heide beachten. Das ist die eine Seite. Das ist die aktive Seite, wo ich aktiv betroffen bin, wo ich aktiv etwas tun muss. Die andere Seite ist, wo ich passiv betroffen bin. Ich bin jetzt der Angeklagte. Also ich bin jetzt der, zu dem er gekommen ist und gesagt hat, was du machst, ist nicht in Ordnung. Ich lasse mir es nicht sagen. Dann kommen zwei Zeugen, die sagen mir wieder das Gleiche, ich lasse mir es nicht sagen. Dann kommt letztendlich das so weit, dass es vor der Gemeinde verhandelt wird, ich lasse mir es wieder nicht sagen. Dass man das richtig versteht, das ist alles kein Fall für Gemeindezucht. Gemeindezucht ist was völlig anderes. Die Gemeinde, die man hat, wegen sowas Gemeindezucht. Oder wenn jemand nicht das tut, was die Gemeinde sagt, oder nicht lehrt 100%, was die Gemeinde sagt, ist falsch. Gemeindezucht wird in der Bibel nur angewendet, wenn bestimmte Sünden vorliegen. Zum Beispiel 1. Korinther 5. Also wenn ich jetzt jemanden unter Gemeindezucht stelle, haben wir jetzt zweimal gemacht, eigentlich ein drittes Mal eher verdeckt. Zweimal haben wir es gemacht wegen Ehebruch und einmal wegen Alkohol. Und das ist einfach so, wenn man das macht und hier vorgeht, dann ist das ein öffentlicher Akt wegen Sünde. Aber das, was wir hier abhandeln, ist was anderes. Es ist kein gemeindezuchtswürdiges Vergehen. Sondern es ist etwas, das so ist, dass nicht von der Gemeindezucht erfasst wird. Das heißt, es ist eher Sache zwischen zwei Personen. Wisst ihr, machen wir es praktisch. Du gehst zum Altar und bringst deine Gabe. Ich zeige nachher, was Gabe heißt. Das heißt genauso, du gehst zum Abendmahl, hast mit einem Bruder, mit einer Schwester hast ein Verhältnis, wo nicht passt. Vielleicht ist ein Teil von dem, was ich vorher bei Matthäus 18 gezeigt habe, schon geschehen oder auch nicht geschehen. Das kann sein, du hast vergeben, aber du kannst deine Verbitterung nicht überwinden. Das heißt, der andere vielleicht hat formell gesagt, Entschuldigung, er hat es aber nicht so gemeint. Wisst ihr, nochmal, das ist die ganze Bandbreite einer Gemeindearbeit. Oder es sind alle feig und man hat gar nichts gemacht und das schwelt nur im Hintergrund. Das ist auch möglich. Wisst ihr, die Bibel ist ganz praktisch. Sie sagt eiskalt hier, so dass unmissverständlich ist. Du wirst erinnert, es hat jemand was gegen dich. Sie sagt aber nicht was, sie sagt nicht wie. Sie zeigt nur, dass es kein Gemeindezuchtsfall ist. Sonst wäre es Matthäus 18. Und jetzt geht der Herr Jesus hin und zeigt einfach, es geht darum, du bringst eine Gabe, Doron. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Doron ist ein Wort, das hat mit Opfer, Geschenk, mit Gabe zu tun. Aber Doron meint in der Regel, also ich habe mir das angesehen, es gibt auch Bedeutungen von dem Wort, wo es eher Richtung, sagen wir mal, ja, schon Opfer nach dem mosaischen Gesetz geht. Aber es geht in der Regel, jetzt neutestamentlich, darum, Gott freiwillig etwas zu geben. Wir sehen das nachher, wenn wir die Stelle untersuchen. Es geht also darum, ich will jetzt Gott dienen. Ich habe es von ganzem Herzen, auf dem Herzen, Gott etwas zu tun. Ich will evangelisieren, ich will in der Gemeinde mitarbeiten, ich will Leute einladen, ich will wirklich was tun. Oder ich will Kinderarbeit machen, ich will Bücher verteilen, ich engagiere mich in der Gemeinde. Also ganz viele Dinge. Also das, was man freiwillig Gott tut. Es hat nichts, sagen wir jetzt, mit der Opfergabe zu tun, im Sinne von, dass man sich mit Gott versöhnen will. Das ist das Brandopfer, das ist das Schlachtopfer, das ist das Schuldopfer. Das ist nicht gemeint. Wir sind ja hier noch im mosaischen Gesetz. Sondern wenn er Doron sagt, dann meint er das, was du freiwillig tust. Neutestamentlich für die Gemeinde bedeutet das einfach, wenn du freiwillig Gott dienen willst. Du willst einfach etwas tun für die Gemeinde. Und wenn man sonst einmal anguckt, wo das Wort vorkommt, dann kommen wir schon so langsam dahinter, was gemeint ist. Matthäus 2,11 zum Beispiel sagt, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, sie gingen in das Haus hinein, das sind diese Weisen, diese Sterndeuter aus dem Morgenland, aus wohl Babylon. Sie gingen in das Haus hinein, fanden das Kind St. Maria, seiner Mutter, da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das war eine freiwillige Gabe, da gehört auch dazu, dass man Geld gibt. Dieses Doron kann auch sein, dass man spendet. Jetzt geht die Bibel so weit und sagt, Gott ist es lieber, du spendest nicht und bringst dein Leben in Ordnung. ist die Quintessenz von dem Ding. Also egal, was du tust, ob du Geld gibst, ob du dein Leben gibst, ob du dein Engagement gibst, ob du deine Zeit gibst, ob du deine Fähigkeiten gibst, das spielt keine Rolle. Es ist einfach eine freiwillige Gabe. Matthäus 8, 4. Einfach, dass man das Wort sieht, wie es auch hier vom Herrn Jesus benutzt wird. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du niemand etwas sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Da wird jetzt das Wort benutzt, da ist jetzt schon die Reinigung geschehen und das ist dann die Opfergabe. Also jetzt sage ich es mal vorsichtig. Da kann man jetzt alttestamentlich nachgucken. Gehört es noch zu der Reinigung oder schon der Dank? Also ich denke, in dem Zusammenhang, wie es sonst gebraucht wird, wäre es schon wieder Dank. Matthäus 15, 5 bis 9. Jetzt kommen wir zum ganz kitzligen Punkt. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt. Da steht das Wort Weihegabe, das Doron. Was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzigen Punkt. Vater und Mutter ehren heißt im biblischen Gebrauch nicht so sehr das, was wir unter Ehren versteht, sondern unter Ehre ist 100% zuerst gemeint gewesen, sie versorgen. Die hatte ja keine Rente, die hatte keine Altersversorgung, die hatte gar nichts. Das heißt, die Eltern waren darauf angewiesen, dass die Kinder sie versorgen. Das heißt, hier ist eindeutig gemeint, dass jemand nicht hingeht und zum Beispiel sein ganzes Geld ins Reich Gottes reinsteckt und seine Eltern nicht versorgt, wenn sie es nötig haben. Also das genau sind die Gedanken, die da dahinter stecken. Also habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben, ihr Heuchler? Trefflich hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, wenn sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Wisst ihr, das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Und zwar, da sagt die Bibel, Doron ist etwas, wo du zum Beispiel freiwillig entscheiden kannst, unterstützt du deine Eltern oder gehst du hin und unterstützt das Reich Gottes. Jetzt heißt es mal vorsichtig. Bei uns ist das jetzt kein Thema, aber es gibt Gemeinden, da spielt das eine Rolle. Wenn ich den Eltern Geld gebe oder sie unterstütze, dann kriege ich keine Spendenquittung. Wenn ich es aber in der Gemeinde gebe, dann kriege ich Spendenquittung oder ein Missionswerk schicke. Ist das so denkt der Mensch. Man darf nicht immer davon ausgehen, dass auch der gläubige Mensch edel denkt, hilfreich ist und gut und dass da alles bestens ist. Man muss einfach davon ausgehen, der Mensch ist durch und durch verdorben. Auch der fromme Mensch. Das muss man einfach sehen. Ich habe da schon zu viel erlebt, auch in frommen Kreisen. Man muss das jetzt einfach ganz nüchtern sehen. Er sagt, diese Weihegabe, diese Doron, diese Gabe, es ist viel wichtiger, dass du es richtig einsetzt, als dass du jetzt zum Beispiel hingehst und das Gott gibst. Und selbst wenn du es richtig gibst, ich zeige jetzt nochmal die Bedeutung auf, wenn du es richtig gibst, aber dein Leben ist nicht in Ordnung, dann sagt Gott, dann lass es bleiben. Das muss ich mir vorstellen, das ist ja brutal. Matthäus 23, 18. Wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer beim Opfer, Doron, schwört, das darauf liegt. Und hier haben wir jetzt eine neutrale Aussage. Das darauf liegt, der ist gebunden. Das sagt es jetzt nicht, was für ein Opfer es ist. Aber es ist ein freiwilliges Opfer. Also so verstehe ich das Wort. Ich kann das auch gucken, wie ich will, in eine ganze Richtung freiwilliges Opfer. Lukas 21, 1 und 4. Das heißt, wir reden hier nicht über Menschen, die Gott nicht dienen wollen. Wisst ihr, müsst immer nüchtern sein. Wir reden über Menschen, die Gott dienen wollen. Wir reden über Menschen, die wirklich von ganzem Herzen am Reich Gottes Gutes tun wollen. Die Bibel sagt, aber du kannst es bleiben lassen, wenn du nicht dein Leben in Ordnung hast. Lukas 21, 1. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben. Und jetzt sind wir wieder bei hier dem Punkt in den Opferkasten legten. Es geht hier um freiwillige Opfer. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Das Schärflein ist ein Leptal, ist eine ganz kleine Münze. Wir würden vielleicht sagen 20 Cent oder so. und sprach: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Und diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Und da steht wirklich das Wort für Lebensunterhalt. Das heißt, dass sie vielleicht keinen Kaffee kaufen konnte oder kein Butterbrot essen konnte. Das ist schon dramatisch. Aber jetzt müsst ihr euch diese Dramatik, darf ich es mal wirklich in der Tiefe hier festnageln. Selbst das, diese wunderbare Hingabe, wo eine Frau das Letzte als Witwe aus ihrer Armut Gott auf den Altar legt, ist vor Gott nicht angenehm, wenn Matthäus 5, 23 vorliegt. Müsst ihr euch vorstellen. Gott sagt, ich will das nicht. Ich will zuerst, bring lieber das alles in Ordnung. Dann ist, ich sage jetzt nicht, dann ist egal, was du da noch gibst. Wisst ihr, und jetzt kommen wir, ich habe es gar nicht auf dem Zettel, aber das ist ein wichtiger Punkt. 2. Korinther 8, 5. Dort steht, sie gaben sich hin. Da geht's genau um eine Gabe für Jerusalem. Sie gaben sich hin. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das heißt, ich gebe mich zuerst dem Herrn hin und dann sagt der Herr, deine Gabe will ich nicht, bis du es in Ordnung gebracht hast. Da bin ich im Herrn gehorsam, gebe mich ihm wirklich hin, bringe das in Ordnung und dann gebe ich mich dem Menschen hin und gebe meine Gabe. So ist das gemeint. Wisst ihr, jetzt kriegst du plötzlich ein bisschen eine andere Sicht vom Reich Gottes. Wir sagen dir immer, der ist engagiert, der ist immer da, letztendlich, der gibt sein Geld, der gibt sein Leben, der gibt seine Zeit, der opfert alles. Seid vorsichtig. Das ist das, was wir sehen. Gott sieht das Herz an. Es kann sein, im Preisgericht ist das alles gar nichts wert. Müsst ihr euch vorstellen. Nichts wert, nichts Geringste. Weil Gott sagt, stopp. Matthäus 5, 23 bis 26. Soll ich vorstellen. Epheser 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist das. Da steht bei Gabe Doron. Wisst ihr, Gott ist nicht verpflichtet, uns zu retten. Es ist vollkommen eine freiwillige Gabe. Darum bin ich überzeugt, dass das Doron letztendlich ein freiwilliger Dienst ist. Das ist ganz wichtig. Es ist freiwillig. Hebräer 5, 1. Wisst ihr, mir ist das einfach wichtig in dem Sinn, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, jetzt lege ich kontextmäßig den Text aus, wie es mir passt. Jetzt sage ich zu den Leuten, wenn ich jetzt gerade, wisst ihr, das kann man ja als Verkündiger. Jetzt habe ich gerade ein Leben, wo alles in Ordnung ist. Das ist doch wunderbar. Es passt gerade bei mir alles. Da gehen die Leute hin und verkündigen das radikal. Du musst vollständig mit jedem Menschen alles in Ordnung sein. Egal, was es kostet. Du kannst nicht zum Abendmahl, wenn nicht alles in Ordnung ist. Stimmt überhaupt nicht. Es gibt einen Punkt, wo nichts in Ordnung ist und ich darf trotzdem zum Abendmahl. Zeige ich nachher. Ich sage, jetzt sehen wir wieder, man muss alle Bibelstellen lesen, muss alle Aspekte beleuchten von so einer Lehre. Und wenn es jetzt gerade jemand halt so geht, dass er auf alle Ebenen glückselig ist und das predigt, dann muss ich sagen, dann muss das nicht die Wahrheit sein. Sondern man muss alles ansehen und alles verkündigen. Und Hebräer 5,1. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt, in dem, was Gott betrifft, sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für die Sünden. Und da ist jetzt ausdrücklich, also Unterschiede zwischen Gaben und Opfer für die Sünden. Also Doron ist kein Opfer für die Sünden. Jetzt machen wir es nochmal ganz praktisch. Wenn ich mit jemandem nicht in Ordnung bin, verhindert es nicht, dass ich Opfer für die Sünder bringe. Dass ich zu meinem Jesus komme und ihm bitte, dass er mich vollständig reinigt. Versteht ihr? Er reinigt mich vollständig, sein Blut macht mich völlig rein. Aber dann kommt der Heilige Geist beim Bibellesen, bei der stillen Zeit, beim Gebet und sagt, bring das in Ordnung. Aber trotzdem hat der Herr mich gereinigt. Versteht ihr? Es gibt zwei Ebenen. Es gibt die Ebene des Reinigens und die Ebene der Konsequenz. Wisst ihr, wenn zum Beispiel jemand gesoffen hat, so lange gelebt hat, dann ist das relativ einfach. Der Herr vergibt es ihm. Aber die Konsequenz ist, dass er eventuell seine Gehirnzelle kaputt gemacht hat. So, das gibt's. Wenn du mit deinem Körper die ganze Zeit Raubbau getrieben hast, kennst du einen namhaften Prediger. Der hat fast nur American Fast Food gegessen. Kennt ihr das? Ich bin ein Bäckersohn. Wenn ich die weglese, schüttelt es mich. Das ist alles Pappzeug. Der ist relativ früh gestorben. Der Herr hat ihm das sicher vergeben. Aber der ist halt gestorben aus seiner Essgewohnheit. Wisst ihr? Das sind so Dinge. Also, nochmal, dass man es richtig versteht. Mit der Doron falsch zu liegen, mit dieser Gabe, heißt nicht, dass ich nicht Vergebung in Anspruch nehmen kann. Aber, wenn dann Gott zu mir sagt, ich vergebe dir, jetzt bringe es in Ordnung. Machen wir ein Beispiel. Ich habe jetzt mit jemandem Streit. Ich komme zum Herrn und sage, bitte vergib mir, dass ich zu dem böse war. Dann vergibt er mir das. Aber dann sagt der Herr, so, jetzt gehe ich her und bringe es in Ordnung. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Vergebung habe ich in dem Moment, wie ich der Herr Jesus bitte, mir zu vergeben. Aber jetzt kommt die Konsequenz. Und wenn die Konsequenz kommt von unserem Text her, dann ist es nicht so, dass Gott mir das nicht vergibt, sondern er straft mich. Er übergibt mich dem Gerichtsdiener. Ich muss den Preis bezahlen. Es kann viele Konsequenzen haben. Kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, ich verliere bei Verkündigung meine Vollmacht. Es kann sein, Gott macht in der Strafe, dass mir Dinge passieren, dass ich öffentlich blamiert bin. Kann alles passieren. Dass Gott einfach mich rannimmt, wisst ihr. Aber vergeben hat er mir es trotzdem. Versteht ihr den Unterschied? Vergebung ist Gnade, er reinigt mich. Es ist vorbei. Aber jetzt, es gibt Sünde, die sind nur eine Sache zwischen mir und Gott. Und es gibt Sünde, die sind eine Sache zwischen mir und Menschen. Und jetzt kann sein, Gott drängt mich, bringt es in Ordnung. Es kann auch sein, er drängt mich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Irgendwann werde ich bockbeinig und will nicht. Und Gott akzeptiert ja meine Entscheidung. Dann passiert halt Folgendes. Dann führt er mich in den zweiten Teil unseres Textes. Da wird es natürlich jetzt bildlich auch dargestellt, wie der Sache geht zum Richter. Gell, in dem Fall ist der andere hingegangen und hat gesagt, Herr, du siehst, wie der böse zu mir ist oder die böse zu mir ist. Erbarme dich, du wirst jetzt für mich streitig, ich werde stille sein, das ist schon dem Richter übergeben. Versteht ihr? Und dann kommt der Heilige Geist, überführt denjenigen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, er straft ihn. Jetzt bin ich das, jetzt kriege ich schlechtes Gewissen und sage, oh Herr, vergib mir. Lass mich reinigen durch Jesu Blut. Und dann sagt der Herr irgendwann zu mir, so, und jetzt gehe ich hin und guck, dass das in Ordnung kommt. Und ich sage, nein, will ich nicht. Also, so ist es noch doch. Kennt ihr das? Corrie ten Boom hat mal eine Geschichte erzählt, die mich tief erschüttert. Da kam eine Frau, hat ganz, ganz tiefgründig Buße getan. Vor einer anderen. Und hat der Schwester ganz genau erklärt, was das alles war. Und hat so Reue gehabt vom Herrn. Und hat Vergebung gehabt. Das war wunderschön. Es war wie Balsam. Und dann rutscht der Corrie ten Boom, die andere Schwester war, etwas raus. Sie sagt, oh ja, das habe ich auch gehört. Dann fährt die Frau, die gerade so demütig Vergebung hatte, auf, wie von der Tarantel gestochen, und sagt, wer hat das gesagt? 5. Mose 23. Versteht ihr? Da war was. Oder was? Matthäus 6, 14? Kann auch sein. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir können von beiden Seiten mit dem Bibeltext betroffen sein. Und das ist ein Problem. Und wir müssen jetzt hingehen und müssen gucken, dass wir hier biblisch handeln. Wir werden das gleich sehen. Wisst ihr, nochmal, darum ist das Wort Doron wichtig. Doron ist eine freiwillige Gabe, eine freiwillige Hingabe. Gott etwas freiwillig zu tun, also Dienst. Hebräer 8, 3. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben, Opfer darzubringen. Daher muss er auch etwas haben, was er darbringen kann. Das ist jetzt wieder eine Parallelstelle dazu. Die zeigt wieder das Gleiche. Es geht nicht um die Sündopfer. Es geht um die freiwillige Opfer. Ich konnte ja auch in Israel im Alten Bund, konnte ich Gott freiwillig ein Opfer darbringen. Das sagt jetzt Gott praktisch. Jetzt machen wir mal das Bild. Und sagt, du sollst Gott kein Opfer bringen, das nichts taugt. Also kein Schaf mit einem zu kurzen Fuß. Ist verboten. Kein Schaf, dessen Makel hat, zum Beispiel ein Fleck im Auge oder solche Dinge. Und dann der Fromme geht ja hin und sagt, jetzt opfere ich Gott das, was ich nicht mehr will. Und denkt, das ist ein Opfer. Die Bibel geht immer davon aus, dass man Gott das Beste opfert und nicht der Abfall. Wisst ihr, und der Mensch glaubt, wenn er Gott nur der Abfall opfert, ist er auch zufrieden. Und Jesus sagt ja einmal, oder auch Paulus sagt das, gell, also die ganze, der ganze Bibeltext atmet das, geh doch mal zum König und opfere ihm der Abfall, was der sagt, aber bei Gott getraut man sich's. Wisst ihr, und so ist das Gleiche. Das ist einfach so. Das Opfer, das du Gott bringst, muss perfekt sein. Und da gehört dazu, dass dahinter nichts ist. Das ist jetzt, man muss da ein bisschen in die Tiefe bohren. Hebräer 9,9. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben, das ist wieder unser Wort, und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Da haben wir jetzt natürlich nochmal einen Hinweis auf das Alte Testament, auf die Vorschattung. Aber jetzt haben wir den neuen Bund. Und dass es freiwillig ist, das sehen wir bei Hebräer 11,4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Doch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben, da steht das Wort wieder Doron, Dorois, also Mehrzahl, Zeugnis ablegte. Durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Die haben freiwillige Opfer gebracht. Der eine ist Richtige, der andere ist Falsche. Also es geht stur weg um freiwillige Gabe, etwas Gott wirklich auf den Altar zu legen. Und da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist für Gott nicht angenehm. Wir Menschen sind ja Narren. Wir sehen immer bloß das, was vor Augen ist. Wir glauben immer, das, was wir sehen, ist der letzte Maßstab. Ich habe das zu oft erlebt im Reich Gottes. Ich habe Hingabe gesehen. Ich habe hier Dinge gesehen. Vollkommenes Engagement. Ich habe tollste Dinge gesehen. Und wenn du dahinter gehst, merkst du, das ist vielleicht sogar der Versuch, Gott zu bestechen, wenn man schlechtes Gewissen hat, wenn man es nicht in Ordnung bringt. Man kann durch extreme Hingabe versuchen, Gott auszutricksen. Wieso? Das alles gefällt unter unseren Text. Das ist eine falsche Hingabe von Doro und von dieser Gabe. Offenbarung 11,10. Mir ist jetzt wichtig, zuerst mal, dass man die Bedeutung sieht. Und die auf Erden wohnen, die werden sich freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten denjenigen gequält hatten, die auf Erden wohnen. Es ist also eindeutig Geschenke. Wisst ihr, von daher hast du das Wort jetzt ganz, ganz klar umrissen. Es ist etwas Freiwilliges, das man von ganzem Herzen jemand gibt oder auch nicht gibt. Gell, Geschenke sind ja auch nicht immer so. Wisst ihr, es gibt Leute, habe ich auch schon gemacht, gell, sind wir doch ehrlich. Du willst was nicht mehr, dann schenkst du jemand anderem. Wisst ihr, was denkt ihr, was ich geschenkt kriege, wo ich manchmal denke, wenn es mir noch nichts geben würde, ist manchmal Zeugs, wo ich sagen muss, das will ich auch nicht, ihr wollt es auch nicht. Wisst ihr? Und so ist halt der Mensch. Wisst ihr? Und jetzt kommt halt das Problem. Das kannst du Gott gegenüber nicht machen. Steht ja, das geht nicht. Also Gott gegenüber geht das nicht. Jetzt müssen wir das auch vor allem vom Matthäus-Evangelium nochmal näher so untersuchen. Matthäus 12, 1 bis 8. Jetzt kommen wir eher ans Eingemachte. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat der Priester im Tempel den Sabbat entweiht, oder die Priester den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der ist größer als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, jetzt kommen wir das ist jetzt eigentlich die Quintessenz. Das ist wieder dieses Besondere. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Es gibt Situationen, da will Gott kein Opfer. Da will Gott von mir kein Geschenk. Da will Gott von mir keine Hingabe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Punkt. Das ist vielleicht der kitzligste Punkt. Ich muss ja aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, weil das ist ein kitzliges Gebiet. Rechtgläubigkeit ist nicht falsch. Wenn aber die Rechtgläubigkeit eine Rolle einnimmt in meinem Leben, dass ich durch die Rechtgläubigkeit die Barmherzigkeit, die Gott fordert, zerstöre, dann ist meine ganze Gabe, meine Hingabe, alles, was ich gebe, meine Rechtgläubigkeit, wenn ich zum Beispiel die Barmherzigkeit nicht auslebe, ist vor Gott wertlos. Das ist ein Drama. Das muss man einfach sehen. Und dazu gehört Prediger 7,16. Das ist ja eine Bibelstelle, wo man vielleicht missverstehen könnte und sagen könnte, wie kann Gott in die Bibel sowas reinschreiben? Prediger 7,16. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise, warum willst du dich selbst verderben? Sei aber nicht allzu gottlos oder gesetzlos. Das Wort ist so. Das heißt, das kann man im Hebräischen kaum übersetzen. Das heißt, Frevel, gottlos, gesetzlos, böse. Also da steckt alles drin. Sei aber nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es kommt da plötzlich ein Gedanke. Jetzt sagt dir jemand, wenn du in deiner Rechtgläubigkeit hier allzu gerecht bist und übermäßig vorgehst, dann kann es sein, du verderbst dich. Du kannst eine vollkommen perfekte Frömmigkeit aufrichten. Du kannst hier dich den Leuten hingeben und hinter der Kulisse ist was nicht in Ordnung. Wisst ihr? Dann sagt er, dann wirst du dich verderben. Er sagt, gleichzeitig darfst du auch nicht allzu gesetzlos sein, sonst wirst du sterben. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum Gedanke, der uns ja so ferne ist, weil man einfach mit dem ja eigentlich gar nicht umgeht normalerweise. Es gibt einfach eine Frömmigkeit, die nach außen hin vollkommen sauber, vollkommen gut aussieht, wo die Leute auch dann zu mir kommen und sagen, oh, guck mal, die Leute dienen dem Herrn doch wunderbar und das ist doch herrlich. Es sind oft Leute, die auch sehr prinzipiell sind, sehr hart sind, sehr einseitig sind. Und vielleicht gerade, wenn es darum geht, wo Gott sagt, ihr sollt barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Mach ich ein Beispiel. Die Ehebrecherin Johannes 8. Geil, du musst dir mal alles vorstellen. Der Jesus hat sie begnadigt, wie er der David begnadigt hat. Aber ich möchte etwas betonen. Laut 3. Mose hätte man weder einen David begnadigen dürfen, noch die Ehebrecherin aus Johannes 8. Johannes 8 war sowieso Lumperei. Man hat gesagt, im Ehebruch ergriffen, da gehört zwei dazu. Und der Mann hat sie laufen lassen und die Frau hat sie gebracht. Das ist eine Lumperei gewesen. Aber da kommt natürlich ein ganz besonderer Aspekt. Nach dem mosaischen Gesetz hatten die Pharisäer recht. Es steht bei Mose, du musst diese Leute unbedingt töten. Es gab keine Vergebung. Im Alten Testament für bestimmte Sünde gab es keine Vergebung, sondern nur der Tod. Sieh Achan. Und der Jesus vergibt dir. Das ist doch wunderbar, ist gar kein Ausdruck, was das ist. Er vergibt dieser Ehebrecherin. Wisst ihr, und das ist herrlich. Und jetzt habe ich Gemeinde, wenn da jemand den Ehebruch fällt, Ehebruch ist eine furchtbare Sünde. Und ich sag's den Leuten, man muss das die Leute warnen. Wenn jemand Ehebruch begeht, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Ehe zu retten ist, liegt bei null. Ich hatte Leute in der Seelsorge, die Ehebruch begangen haben, einen Mann und zwar eine fromme Familie, die Ehe geht kaputt. Es gibt Leute, die können das nicht überwinden. Das ist einfach so. Das ist aber auch nicht Vergebungsbereitschaft, sondern es gibt Dinge, die sind so schlimm, dass man sie einfach nicht verwinden kann. Ich finde das eine wirklich die schlimmste Sünde. Die Bibel sagt, das ist die Sünde, wo du gegen dich selber sündigst. Aber es ist so, jetzt tut jemand wirklich nachhaltig Buße. Und die Eheleute versöhnen sich. Und es ist nach einer Zeit der Bewährung alles wieder wie vorher. Dann gibt es Gemeinde, dann musst du, solange du lebst, und da man die unter Gemeindezucht stellt, den Mann oder die Frau, egal wer es getan hat, ich habe beides erlebt, dass man die Schuldige war oder die Frau, die müssen dann ihr ganzes Leben lang in der Gemeinde, auch wenn sie Buße getan haben und bewährt sind, wieder die Ehe in Ordnung ist, alles wieder gut ist, in der letzten Reihe sitzen, als Strafe. Die müssen in der letzten Reihe sitzen, dass jeder sieht, hier ist ein Ehebrecher, hier ist ein Sünder. Er hat Buße getan, aber es nützt nichts. Wir zeigen es an. Versteht ihr? Das ist genau ein Verstoß gegen das, was ich vorher gelesen habe. Paulus sagt, wenn jemand die Strafe empfangen hat, im 2. Korintherbrief, dann müsste er an einem bestimmten Punkt, wieder wenn er Buße getan hat, barmherzig sei, dass er nicht übermäßig in Traurigkeit verfällt oder abfällt. Wieso? Das fordert Gott einfach. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Text. Es kann sein, du gibst Doron, du gibst dein Leben hin, du gibst dein Geld hin, du gibst deine Zeit hin, du opferst dich Gott und hast so einen Punkt, wo du das nicht verzeihst, dem anderen. Dann bist du bei Matthäus 6,14, dann verzeiht dir Gott nicht mehr. Oder ist ein ganz anderer Fall. Du hast ja etwas getan, wo du genau so warst. Und dann kommt der Schuldige, der Ehebrecher, zu dir. Hat sich bei dir entschuldigt, du warst jetzt vielleicht der Ehemann von dem Beteiligten und erschienen und sagst, ich demütige dich vor dir und tue wirklich Buße, es tut mir leid, bis was ich wohin und du hast es ernst gemeint und der vergibt dir nicht, obwohl er in der Gemeinde ist. Dann hast du unseren Text. Dann gehst du hin unter vier Augen, er sagt nein, nimmst einen Bruder mit und sie appellieren und sagen, er hat doch Buße getan. Alle Beteiligten sind jetzt so, dass sie ihm Barmherzigkeit geben. Der sagt nein. So was will ich nicht. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Sünde, die vergeben mir nicht. Sind wir nicht bereit, die zu vergeben. Gott vergibt. Es gibt einen Film, der heißt, Gott vergibt, Django vergibt nie. Wisst ihr, das ist typisch Welt. So blödes Geschwätz natürlich. Gell? Aber so ist der Gläubige manchmal. Gott hat vergeben, ich vergebe nicht. Und dann kommt es bis vor die Gemeinde und der sagt, nein, Entschuldigung, das ist so eine gravierende Sünde. Hier muss man Exempel statuieren, Entschuldigung. Dann kann sogar der mal unter Ehebruch Gemeindezug gestanden hat, den anderen wie ein Heide achten. Und dann hast du Matthäus 5, 23 bis 26. So ein Gedanke, das hat der Gläubige gar nicht. Der liest den Text einfach runter. Und das ist ein Fehler. Wir müssen sehen, wie Gott denkt. Er sagt zum Beispiel Hebräer 12, Vers 14. Jetzt kommen wir zu den ganz gefährlichen Gebieten. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Da hören wir jetzt meistens auf, aber der Text geht ja weiter. Ich lese jetzt weiter, obwohl ich ihn auch nicht auf dem Zettel habe. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch sie befleckt werden. Das ist genau Matthäus 5, 23. Dadurch entsteht eine bittere Wurzel in der Gemeinde. Wisst ihr, der andere leidet darunter. Ich bin zum Beispiel ein Betroffener. Ich habe einen Fall, ganz kurz geschildert, vom Kollegen, der gläubig ist. Und ich hatte mit dem Mann nie das Geringste, nie. Sondern ich hatte das Problem mit diesem Mann, er war ein gewisser, ich will nicht sagen Sonderling, er war einfach schon eine eigenständige Persönlichkeit, hat aber auch manchmal Dinge gehabt, wo er vorgegangen ist, das hätte ich meinem Chef gegenüber nicht getraut. Und mein Chef, der unser Oberboss war, der hat mit ihm zu tun gehabt. Dann hat er mich immer vorgeschickt, hat gesagt, sag ihm, so geht's nicht. Jetzt bin ich immer gekommen im Namen des Chefs, habe es ihm gesagt. Aber ich hatte keinen Streit mit ihm, hatte überhaupt nichts mit ihm. Ich habe immer ihn noch geschützt gegen den Chef, wenn ich alles getan hätte, was der von mir gewollt hätte. Hätte ich den Mann plagen müssen ohne Ende. Es ist dann passiert, ich habe ihn vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, habe ich ihn auf der Straße getroffen. Wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und jetzt fängt ein Bruder in Christus, fängt der Mann, geht in andere Gemeinschaften, fängt der Mann an, eine Bitterkeit über mich auszugießen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Dann ich sage, Entschuldigung. Ich sage, das stimmt alles gar nicht, hat nicht gestimmt. Ich habe im Angebot hab gesagt, unter vier Augen ist jetzt klar, jetzt habe ich auch keine Gemeinde, wo wir gemeinsam hingehen können. Habe ich gesagt, guck mal, da ist die Bank. Das war 100 Meter von der Bank, ich habe gesagt, ich bin bereit, dass wir zwei zusammen in die Bank gehen und das vor den Kollegen, da gehen wir ins Besprechungszimmer, wir holen von mir aus den Chef, wir holen die alle, dann regeln wir das. Nein, ich bin der Böse. Ich hatte nie mit dem Streit, nie das Geringste. Ich habe nie überhaupt nichts geahnt. Wisst ihr, mir blieb die Luft weg. Dann habe ich was gemacht in meiner Verzweiflung, das soll man eigentlich nicht, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Dann kam ein Kollege, dann habe ich gesagt, du, ich habe gerade einen Kollege X getroffen, der hat mir das und das und das und das erzählt. Jetzt gehe ich hier daheim, schreibe ihm mal einen Brief, leg es alles da und guck. Und dann sagt sie, lass bleiben, du kennst ihn. Er ist so. Also war ich nicht der Einzige. Und das sind Dinge, was soll ich jetzt machen? Ich habe dem Mann nicht nur von ganzem Herzen vergeben, er tut mir leid, was soll ich machen? Es gibt Dinge, da kannst du nichts machen. Aber das ist Matthäus 5, 23 bis 26. Wenn ich jetzt Widersacher wäre, wenn ich jetzt zum Herrn gehe, streite für mich, für den, das mache ich aber gar nicht. Ich sage, Herr, ich kann einfach nichts machen. Wisst ihr, und solche Sachen gibt es. Und darum sagt die Bibel hier, jagt nach dem Frieden mit jedermann, mit dem Gläubiger. Hier geht es ja innerhalb der Gemeinde ums Innerverhältnis. Der Bruder, aber auch mit dem Nachbar, mit allen. Und sagt, nämlich, dass keine bittere Wurzel aufkommt. Dann im Vers 16 geht es dann noch schlimmer, wo er dann sagt, nicht, dass jemand unzüchtig sei oder gottlos und so weiter wie Esau. Aber hier ist dann ein Punkt, wo er sagt, wenn das nicht klappt, dass der Friede gegen jedermann, dass dem nachgejagt wird, dass man hier wirklich, ja, ich sag's mal so, sauber vorgeht, dann passiert Folgendes. Dann kriegst du im Endeffekt eine bittere Wurzel auf ihre Gemeinde. Glaube ich nicht, dass eine Gemeinde das, ja, ich will jetzt nicht dramatisieren im Sinn von nicht übersteht, sie wird das überstehen. Wieso? Darum steht auch in den Paulusbriefen, so viel in euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Das ist klar, so viel in euch liegt. Du musst alles tun, was du tun kannst. Aber wenn der andere nicht will, wisst ihr, wenn der andere nicht will, und was an dir liegt, ist Matthäus 18. Wenn aber der andere nicht will, kannst du nichts machen. Das ist überhaupt keine Chance. Wisst ihr, man kann im Recht Gottes Streit haben. Steht nirgends, dass es nicht gibt. Paulus hat mit Barnabas Streit gehabt. Paulus hat mit Petrus Streit gehabt. Also Streit im Reich Gottes ist nicht unbedingt Zeichen von Geistlichkeit. Nämlich die Bibel sagt, es müssen sogar Trennungen sein, dass die Bewährten offenbar werden. Das ist absolut nicht aus der Weis. Aber wenn du mal guckst, wie die das geregelt haben. Zum Beispiel, ich hatte einen Streit mit einem führenden Mann von einer Bewegung, der mir gegenüber sich fies verhalten hat. Darf ich es mal so sagen. Es war absolut fies. Ich habe das nicht nur geschrieben, ich habe es wirklich geschrieben, also ich habe wir unter vier Augen und dann hatten wir eine Sitzung, wo mehrere Bewegungen zusammen waren, also überregional. Und dann habe ich Matthäus 18 öffentlich gemacht. Wir hatten keine Gemeinde, aber wir hatten jetzt Zeuge und das war praktisch, das war in einem Zug die Zeuge und die Gemeinde, bin ich aufgestanden, habe gesagt, eins ist klar, ich stelle zwei Dinge fest, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Und zwar, ich gesagt, nämlich das, was ihr gemacht habt, war Sauerei. War interessant. Wisst ihr, was passiert ist? Nach der Versammlung kommt der Bruder zu mir und sagt, ich will dich sprechen unter vier Augen. Matthäus 18, erster Schritt. Wir sind zusammen. Er sagt zu mir, Karl Hermann, du hast recht. Ich entschuldige mich. Wir haben dann weiter geredet. Im Sinne von, er sagt, na weißt du, aber wir haben eine Vereinbarung drauf. Er sagt, wir zwei kennen es halt, schon menschlich können wir es miteinander, aber wir können es geistlich miteinander. Du vertrittst eine andere Richtung wie ich. Und ich will andere Dinge und du willst mit Gewalt das und es geht nicht. Und drum hat er auch versucht, mich auszuschalten. Ist mir gelungen, muss ich ja sagen. Das war jetzt hochinteressant. Wir konnten dann trotz diesem Streit eine Vereinbarung treffen. Er sagt, und ich habe das Gleiche gesagt, geh du deinen Weg. Ich sag nicht, dass du nicht ehrlichen Herzens Gott dienen willst. Ich gehe meinen Weg. Und er sagt, jawohl, ich glaube, dass du trotzdem ehrlichen Herzens Gott dienen willst. Und sagt dann am Schluss einen ganz, ganz, ganz herzigen Satz. Er sagt, vielleicht stellt sich am Schluss sogar raus vom Herrn, dass du oder ihr Recht hattet. Das war ja auch interessant. Aber wisst ihr, das Einzige, warum ich jetzt raus will, das Einzige, was nicht geben darf, es darf Streit geben, es darf Auseinandersetzung geben, das ist biblisch nicht falsch. Aber es darf kein Zerwürfnis geben. Es darf kein Zerwürfnis geben im Sinne von, dass man festgefügte Positionen hat, die man nicht mehr aufbrechen kann. Versteht ihr? Das geht nicht. Es gibt Leute, die haben festgefügte Positionen, die man nicht mehr aufbrechen kann gegeneinander und sitzen im gleichen Zimmer und nehmen miteinander zusammen. Ich habe es mal erlebt auf einer Freizeit. Ich habe leider nicht gucken können, ob beide das Abendmahl genommen haben. Es würde mich aber zu sehr interessieren, ob sie es getan haben. Die war so verfeindet, das kannst du dir nicht vorstellen. Da hat ein Mann eine Gemeinde verlassen und die war wirklich verfeindet untereinander. Und dann war Bibelfreizeit im Parteinach, die ich kalte habe. Und die haben wahrscheinlich nicht gewusst, dass sich beide angemeldet haben. Dann haben sich beide angemeldet. Und es war für mich hochinteressant, wenn beide zum Buffet gingen. Sie sind sich ganz dezent aus dem Weg gegangen. Wisst ihr? Ich habe mir dann überlegt, ja, wie ist das jetzt? Kann jetzt der Herr denen durch die Verkündigung Segen, Gnade, was kann er denen geben, was kann er nicht geben? Wisst ihr? Und dann am Schluss ist Abendmahl. Das ist ja immer der entscheidende Punkt. Dann am Schluss für so eine Freizeit ist gemeinsames Abendmahl. Gell? Ich bin mir nicht immer sicher, wer von denen blockiert. Soll ich ganz ehrlich sein, ich habe den Eindruck, beide. Ich sehe die Leute immer wieder auf andere Konferenzen. Und mit mir sind sie Friede, Freude, Kamerad, alles wunderbar. Aber ich weiß, untereinander ist nicht. Und das ist Blockade. Er sagt, du musst den Frieden gegen jedermann nachjagen. Und jagen heißt von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Du musst gucken, dass das ausgeräumt wird, kostet es, was es will. Du musst gucken, dass die Gemeinschaft entsteht. Also wenn die Bibel sagt, haltet Frieden mit jedermann, dann ist es ganz einfach. 1. Johannes 1, 7 bis 9, das sagt Bibel nämlich etwas. Und das kann man nicht negieren. Wenn wir im Lichte wandeln, Präsenz aktiv, also ein Dauerzustand, wie er im Licht ist, also im Lichte Jesu in dem Fall, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns wieder Präsenz aktiv, also ein Dauerzustand von aller Sünde. Das heißt, wenn ich im Lichte wandle, reinigt mich das Blut unendlich und der andere auch. Und dann haben wir normalerweise Gemeinschaft. Und die kann man nur blockieren durch Matthäus 5, 23 bis 26. Wisst ihr? Wenn so Blockade da ist. Ich möchte nochmal betonen, du kannst Vergebung für eine Sache haben und trotzdem dann in diese Sünde fallen. Das geht. Man darf nicht glauben, wenn es vergeben ist, ist es in Ordnung. Weißt du, das kann sein. Du bittest den Herr Jesus ganz ehrlich, vergib es mir. Und du meinst es ernst, er vergibt dir. Und hinterher kommt es, habe ich schon erlebt bei Brüdern. Da ist Friede, da fällt man sich um den Hals, hatte ich alles schon. Und eine Woche später triffst du den gleichen Bruder und der spuckt Gift und Galle. Was ist passiert? Er hat sich's überlegt. Da kam ein anderer, der hat vielleicht gehetzt. Die Bibel sagt, es gibt Gräuel vor Gott, das sind absolute Gräuel, wenn man Brüder gegeneinander aufhetzt. Dann haben wir geschürt, haben wir gehetzt, wisst ihr, und dann hat er angefangen zu brüten. Aber vielleicht war der Karlmann doch böse, vielleicht war es doch nicht gut. Wisst ihr, dann haben wir gehetzt, 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 obwohl unter vier Augen und sachlich völliger Friede ist, völliger Friede. Er wird gehetzt. Am Schluss war das jetzt nicht vergeben, natürlich war es vergeben. Da kommt jetzt eine neue sündhafte Paraptomata, eine Verfehlung dazu, dass man nicht bereit ist, die Blockade aufzulösen. Oder zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, da hat jemand was gegen mich. Und dann sage ich es mal so, so wie der Herr Jesus den Text darstellt, hat der andere zu Recht etwas gegen mich. Wisst ihr? Nicht nur, dass er mit mir nicht einig ist, der hat Recht, das ist die Quintessenz von dem Text, er hat recht. Und ich werde erinnert, wer erinnert mich? Laut Bibel, der Heilige Geist. Ist jetzt kommt das Problem. Er sagt, Friede mit jedermann. Und er sagt, wenn du im Licht wandelst, dann kriegst du Vergebung und dann ist die Basis für die Gemeinschaft da. Dann müsste es funktionieren. Und es funktioniert auch. Ich habe gerade den Fall, wo ich geschildert habe mit dem Bruder, da hat die Gemeinschaft sofort funktioniert. Es war 1. Johannes 1, 7 bis 9 in Reinkultur. Aber dann ist später was passiert, wisst ihr, eine Verbitterung. Ja, was soll ich machen? Das Gute war, wir haben nochmal gesprochen dann miteinander. Und man konnte es dann ausräumen. Er hat dann offen zugehört, ja, eigentlich hast du recht. Wisst ihr, das ist einfach ein Punkt, da blockiere ich mich. Da blockiere ich andere, wenn sowas nicht ausgeräumt wird. Und ich blockiere Gemeinde und ich beschmutze sie. Die Bibel sagt, es kommt eine bittere Wurzel und die Gemeinde wird beschmutzt. Das ist dramatisch. Jetzt kommen wir halt zu dem Punkt. Wie reagiert Gott? Er sagt ja jetzt in unserem Text, wenn man das Gott anheimstellt, dann kommt der Richter und überantwortet mich. Macht er vielleicht auch ohne, dass man sie überantwortet. Der Strafe. 1. Petrus 4, 17. Da sagt schon Petrus zu seiner Zeit, und Petrus ist, wenn ich es richtig weiß, 66 nach Christus gekreuzigt worden in Rom. Man weiß ja nicht einmal, ob es überhaupt stimmt, aber auf jeden Fall, vor 70 nach Christus war der Petrus und der Paulus beide tot. Denn die Zeit ist da, sagt der Schuss zu seiner Zeit, direkt die Urgemeinde, gleich nach der Auferstehung Jesu, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Und er sagt ja, wenn bei uns, wie wird es dann die andere gehen? Das heißt, wisst ihr, und das ist ein Punkt, sag's einmal vorsichtig, Gott lässt es uns nicht durchgehen. Wisst ihr, und ich habe bei mir ein Kriterium, wo ich letztendlich dann feststelle, ob ich sauber bin oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich ehrlich für diese Leute beten kann. Ich habe 1, 2, 3, 4, ich habe circa 6 oder 7 Leute, wo sowas vorliegt in meinem Leben. Ich habe die in meinem Gebet, in meiner gedanklichen Gebetsliste, ich habe sie inzwischen im Kopf und nicht mehr auf dem Zettel, ich bete für diese Leute. Ich kann für die beten, ohne jede Bitterkeit, ohne alles. Es funktioniert. Das heißt, ich hoffe jetzt, dass die anderen auch können. Nämlich so für mich beten. Und dann ist die Blockade weg. Dann kannst du dich Gott hingeben. Wenn du das aber nicht kannst, dann ist die Blockade da. Und dann wird es dramatisch. Und dann sagt die Bibel, das Gericht fängt an im Hause Gottes. Und dann kommt das. Entweder wird Gott dich so bedrängen, dass du das in Ordnung bringst. Oder aber, wenn du dich auch Gott gegenüber einfach verhärtest, dann kann es sein, dann musst du jeden Groschen, jeden Lepta, alles, was Gott hier gegeben hat, egal, da Reike, was für eine Menge das oder was für eine Münze das ist, musst du bezahlen. Wissen, dann kann es einfach passieren, man sagt dann, die Freude ist weg, der Segen ist weg, die Hingabe ist zwar da, aber dann kommt Verbitterung. Und eigentlich ist nur Kleinigkeit, so Blockade. Und darum sagt der Jesus zwei Dinge. Er sagt, du musst dem anderen vergeben, aber wenn der andere dich mahnt, und da geht es jetzt um was völlig anderes, da geht es nicht, dass du ihm vergibst, sondern da gibt's, dass du was in Ordnung bringst, dass du was zugibst. Beide Fälle führen zur Blockade. Beide Fälle führen, dass Gott mich nicht mehr segnen kann, dass Gott mir keine Gnade geben kann, dass Gott mich nicht weiterbringt. Und dann wird es schwierig. Römer 12, 18, die Stelle, die ist mir vielleicht die allerwichtigste von dem Ganzen. Ist es möglich, jetzt gucken wir, wie der Paulus formuliert unter Inspiration, ist es möglich, das heißt, es ist nicht meine Macht, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Er geht dann weiter und sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes und so weiter und so fort. Das heißt, so viel an mir liegt. Wisst ihr, es darf niemand geben, der mich so geärgert oder so verletzt hat oder mir Dinge getan hat, wo ich nicht bereit bin, mit dem Frieden zu haben. Ich habe mich schon mit Leuten auseinander dividiert. Wir haben uns getrennt, ich bin jetzt 43 Jahre gläubig, in 43 Jahren kriegst du ganz schöne Pakete. Aber ich habe mit den Leuten, wir haben mal ein ganz interessantes Gespräch gehabt, wir haben gesagt, so, jetzt Bruch zwischen uns. Wie sehen wir uns? Ist wichtig, das zu klären bei einem Bruch. Ich war dann innerlich so geleitet, sage ich glaube, das, was du machst, ist falsch, aber wenn du zu uns kommst, werde ich dir das Abendmahl nicht verweigern. Ich kenne Gemeinde, wenn ich zu denen komme, kriege ich das Abendmahl nicht, wegen der Lehre. Ich habe 2, 3 Lehrer, wenn du die hast, kriegst du kein Abendmahl. Aber ich habe dem Bruder gesagt, obwohl wir uns getrennt haben, es ist so, ich könnte mit das Abendmahl nehmen. Keine Bitterkeit. Die Blockade muss weg sein. Jetzt kommen wir aber noch zum Punkt, der mir brennt. Und zwar, weil das ist meine Charakterschwäche gewesen, jahrelang. Wenn du das liest, Römer 12, 18, Friede mit jedem, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht Jesaja 5, Vers 20 als Problem bekommen. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Es ist eine Sünde, die sogar helfen kann, dass solche Blockaden nicht aufgelöst werden, wenn man nicht hingeht und ganz ehrlich sagt, das ist nicht gut, das ist böse, das ist Sünde. Wenn man dann um des lieben Friedens willen sagt, ah ja, ich will ja, das ist doch auch nicht so schlimm. Versteht ihr? Wenn man Böses, muss nicht immer gut nehmen, man kann schon halb gut nennen und sagen, ah ja, so schlimm ist doch nicht. Oder umdreht, etwas, was gar nicht schlimm ist, sagt, oh, das ist aber böse und schlimm. Beide Seiten gibt es. Wisst ihr, da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es auch lernen müssen. Ich habe Römer 12, 18 mit brachialer Gewalt versucht zu leben, indem ich gesagt habe, Friede mit jedermann, Friede mit jedermann, Friede mit jedermann. Und dann habe ich auch Dinge, wo andere wirklich eine Sauerei gemacht haben, habe ich dann teilweise runtergespielt und oh, das ist doch auch nicht so schlimm und überhaupt und Verständnis und so. Das ist falsch. Wisst ihr, ich kann sagen, der Bruder tut etwas, das finde ich nicht gut, aber es betrifft mich nicht. Entschuldigung. Wenn der Bruder mich fragt, wie siehst du das, sei nicht gut. Ja, brichst du jetzt die Gemeinschaft mir? Sei, nö, betrifft mich ja nicht. Ist ein anderer. Wisst ihr, ich kann sagen, das, was der Bruder tut, ich kann mich das Abendmahl nehmen, aber ich arbeite nicht mit dir zusammen. Abendmahl nehmen heißt, ich glaube, dass du in Ordnung bist mit Gott. Es gibt Leute, die sind in Ordnung mit Gott im Sinne von, sie haben Vergebung, aber sie tun trotzdem Dinge, die aus meiner Sicht so sind, dass sie entweder verstockt sind, vom Heiligen Geist blockiert sind oder sonst etwas, das ist nicht mein Problem. Ich muss nur feststellen, tun die was, was ich nicht darf, dann muss ich es blockieren. Sind sie zu großzügig, sind sie zu extrem, sind sie zu fanatisch, dann muss ich es blockieren. Aber das heißt nicht, dass ich mit denen nicht Abendmahl nehmen darf. Das heißt nicht, dass der nicht gläubig ist. Wisst ihr nochmal, damit man es richtig versteht. Das heißt nicht einmal, dass der keine Vergebung über die Sache hat. Das Matthäus 5, 23 bis 26 kommt nach der Vergebung das Problem oft. Nicht immer, aber oft. Wieso? Und dann wird es dramatisch. Und dann hast du nämlich, ich sag's mal vorsichtig, eine Situation, wo du Gott dienen willst. Und ich möchte nochmal betonen, wenn wir den Bibeltext lesen, ihr müsst den Text immer von zwei Seiten lesen. Ich kann der sein, der die Gabe bringen will. Aber ich kann auch der sein, der andere praktisch blockiert, indem er sagt, ist nicht in Ordnung. Und zu Recht. Und laut Jesaja 25 brauche ich nicht schönreden und sagen, oh, ist auch lieb. Wisst ihr, heute haben wir eine Zeit, das ist, ich verstehe das ja, ganz so ist der Mensch. Heute sind alle lieb, alle gläubig, alle meinen das gut. Entschuldigung, gibt es keine Leute, die unehrlich sind in der Gemeinde Jesu? Gibt es keine Leute, die falsche Absichten haben? Gibt es keine Leute, die Gemeinde ausnutzen? Gibt es keine Leute, die faul sind? Gibt es keine Leute, die bequem sind? Gibt es keine Leute, die Schlitzohre sind? Entschuldigung, wie man so sagt. Wisst ihr, was Schlitzohr heißt? Mit dem Betrüger hat man das Ohrlapp einen Riss draus gemacht. Die hat den Ohrring drin. Da man sieht, da ist ausgerissen. Das ist ein Betrüger. Wisst ihr, wie viel habe ich Betrüger gesehen? Im Reich Gottes. Was Betrüger? Ist das so schlimm? Dann sage ich, naja. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Dieses Matthäus 5, 23 ist etwas, da muss ich mich vorm Herrn ins Licht stellen. Ich muss feststellen, bei mir. Ich will mich dem Herrn hingeben, ich will ihm dienen, gibt es ein Hindernis. Und zwar ein Hindernis, wo ein anderer mich blockiert, indem er mich für ein Heide hält. Ich habe keine Situation, wo jemand mich als Heide bezeichnet. Ich habe keine Situation, wo das ist ja bloß den einen Mann, der sagt, ich sei böse zu ihm gewesen, was nicht stimmt. Stimmt absolut gar nicht. Wir werden nie das Geringste miteinander, nie. aber ich kann nichts machen. Da ist Römer 12, 18, so viel in euch liegt, hab Friede mit ihm. Ich bin bereit, mit ihm völliger Friede zu haben, aber er will nicht. Aber jetzt ist was anderes. Jetzt sagt mir jemand zu Recht, ich hab dich hier ermahnt, die Brüder haben dich ermahnt, die Gemeinde hat dich ermahnt, du hast blockiert. Dann kannst du Gott nicht dienen. Du kannst nicht. Doron ist dann von Gott her verworfen. Du kannst sogar Vergebung dafür haben. Und dann kommt es vielleicht erst einen Monat später, wo es wieder aufbricht. Und dann bist du in einer Situation, wo Gott dich in die Schule nimmt, wo er dich straft. Und da kannst du bloß dankbar sein, dass das Blut Jesu Christi nicht nur von allen Sünden reinigt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du vielleicht was ganz anderes brauchst. Wo du das Kreuz brauchst, nämlich das Gekreuzigtsein mit Christus, dass du diese blockierte Haltung aufbrechen kannst. Weil ein Toter kann auch nicht blockiert sein, versteht? Und von daher halte ich diesen Text, sage ich ganz ehrlich, wirklich, also es ist vielleicht einer der härtesten Texte zusammen mit Matthäus 6, 14, weil das betrifft das Innerste. Es betrifft mein Gottesdienst. Es betrifft meine Hingabe an den Herr. Es ist das, was ich dem Herr geben will. Und ich bin sogar überzeugt, dass es Leute gibt, ich habe einen Mann, der hat sein ganzes Vermögen im Reich Gottes gegeben. Aber ich weiß, dass er nicht sauber ist. Wisst ihr, wenn das jetzt da ist, dann opferst du dein ganzes Leben, alles dem Reich Gottes und lebst ärmliche Verhältnisse, lebst vielleicht sogar von Dritten abhängig und vor Gott hat es der Wert null. Kein Wert. Völlig sinnlos. Brutal. Das ist doch einfacher. Man geht hin zu dem Bruder und sagt, ich heb die Blockade auf, du hast recht. Entschuldigung, geb dir recht. Ich jage nach dem Friede, lass uns Friede haben. Ich brauche nicht Gutes, schlecht und schlechtes Gut nennen. Brauche nicht. Ich muss aber, wenn der mit mir jetzt zu Unrecht blockiert, zieht es vor Gott nicht, dass man es richtig versteht. Wenn mich jemand blockiert, hat nicht recht. Kein Problem. Jetzt sagt aber Paulus in 1. Korinther 4, 1 bis 6, ist mit der wichtigste Block im ganzen Neuen Testament, sagt er, ich bin mir nichts bewusst, der Herr ist der, der mich beurteilt. Den Text muss man vom Herrn ausbreiten und sagen, Herr, wie siehst du alles? Das ist ein Text, wo der Herr beurteilen muss, was ist es? Und dann kann man wirklich sagen, du musst in Ordnung sein mit Gott und Menschen, so viel an dir liegt. Du kannst nicht mit Gewalt mit allen in Ordnung sein, wenn sie nicht wollen. Versteht ihr? Da ist die Grenze von dem Text. Naja, wohl dem, der hier ein sauberes Gewissen hat. Ich möchte beten. Herr Jesus, du kennst unsere Leben durch und durch, du kennst auch jede Situation, die von diesem Bibeltext erfasst wird. Du weißt selber, ob wir nicht bereit sind, irgendwo zu vergeben. Du weißt selber, ob wir irgendwo ermahnt wurden und einfach stur waren, uns es nicht sagen lassen und dann blockiert sind vor deinem Angesicht und trotzdem glauben, wenn wir jetzt unsere Hingabe vollziehen, ob es körperlich, geldmäßig, zeitmäßig ist, dass das aufhebt. Aber du bist ein Gott des Gerichts, du bist ein Gott des Rechtes und du bist dreimal heilig. Und so bitte ich einfach, dass du uns Gnade gibst, dass jeder von uns sich vor dir ins Licht stellen kann, dass hier alles so ist, dass du mit uns zum Ziele kommst, dass wir völlig frei sind und dass wirklich Römer 12, 18 geschieht, so viel an uns liegt, dass tatsächlich alles in Ordnung ist. Oder auch im Hebräer, so wie es heißt, dass wir Frieden mit jedermann haben sollen, ihm nachjagen, dass wir alles tun. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.